einer Zeit. Ist das nicht phänomenal? Ich wünschte manchmal, wir würden das auch so deutlich hören, dieses Reden Gottes. Ich weiß nicht, ob ihr nicht auch Hunger, Verlangen habt. Ich höre von ganz vielen Geschwistern aus meiner Umgebung, Gott hat gesagt. Und dann gehe ich nach Hause, bin etwas deprimiert und sage, höre ich die Stimme Gottes nicht mehr? Was ist mit meinem Ohr los? Und dann stelle ich manchmal fest, dass die Menschen so religiös sind, dass sie meinen, ihre Gedanken wären gleich Gottes Gedanken. Und ich bete wirklich drum. Am besten höre ich die Stimme, wenn ich sein Wort lese. Klar redet Gott auch heute. Er gibt Inspiration, er gibt gute Gedanken, keine Frage. Aber ich kenne Menschen in meinem Umfeld, die hören von morgen bis abends. Aber das Leben steht nicht dahinter. Da ist Krieg im Haus, im eigenen Haus. Ich habe schon mal gesagt, da wird per Handy, er oben, sie unten oder umgekehrt, dann wird per Handy kommuniziert. Zeitalter des Handys. Wir sind froh, dass wir Handys haben. Ne? Aber lasst uns bitte das Kommunizieren mit unserem Gegenüber nicht vergessen. Ich hatte ja ein Beispiel, ich muss es ein klein wenig korrigieren. Ich betreue ja jemanden, so ein Ehepaar, und die haben sehr häufig 4 Jahre verheiratet, 4 Jahre Krieg. Ich sage ja keinen Ross und Namen und alles, deshalb kann ich es als Zeugnis hier geben. Jeden Tag ruft er mich an, unter Tränen, beklagt seine Not, furchtbar, furchtbar, ne? Und dann habe ich ihm gesagt, das habe ich nur in diesem Fall, das ist nicht meine Lehre und auch nicht meine Theorie, habe ich gesagt, packt doch einfach mal ihre Koffer, stell die Koffer vor die Tür und sagt, wenn du dich veränderst, kannst du wieder reinkommen. Wenn du das Leben leben willst, wie die Schrift es sagt, dann kannst du wieder reinkommen. Ist natürlich nicht meine Lehre, aber ich kenne die beiden und ich weiß, wie sie reagieren würde, deshalb habe ich zu ihm das gesagt. Also es ist nicht, das wollte ich nochmal gerade stellen, es ist nicht das, was ich den Menschen mitteile. Aber in dem Fall musste ich es mal machen. Er guckte mich ganz entsetzt an. Sag ich, mache es, du hast Angst. Und Angst ist nicht gut. Sie würde nie ihn verlassen, nie. Das weiß ich. Also das ist nicht meine Lehre. Ich bin ganz anders eingestimmt. Ich versuche immer, die Menschen wieder zusammenzubringen, zusammenzuführen mit Gottes Hilfe. Ja, er war Premierminister, eine Hungersnot befiel das Land. Doch wegen Gottes Beziehung zu Josef ist Ägypten gut vorbereitet. Seine Brüder hören von Ägyptens Überfluss und machen sich auf die lange Reise nach Kanaan, um Nahrungsmittel zu kaufen. Und in Ägypten begegnen sie ihrem Bruder, erkennen ihn jedoch nicht. Das ist nicht eigenartig. Geschwister und kennen sich nicht. Was, und da habe ich mir hier reingeschrieben, und was für eine Gelegenheit für Josef, sich zu rächen. Menschlich gesehen hätte er jeglichen Grund gehabt, oder nicht? Na, wir würden doch manchmal so reagieren. Den gebe ich es jetzt. Und jetzt erst recht. Und der kriegt die volle Seitbreite von mir. Nein, Josef war nicht. Doch anstatt die Rechnung zu begleichen, spricht Josef freundlich mit ihm. Wie oft habe ich mir gesagt, war ich bockig. Wie oft habe ich entgegen das, was Josef hier zeigt, gehandelt. Ist das nicht traurig? Und so sind wir Menschen oft. Wir handeln oft ganz anders. Josef spricht freundlich mit ihnen und bezeugt, und jetzt kommt es, und bezeugt, dass Gott ihr Verhalten, die Verhalten seiner Brüder, zum Vorteil für ihn und für seine Familie und für das gesamte jüdische Volk machte. Wir sind kurzsichtig, Gott ist weitsichtig und er verfolgt jedes Mal einen Plan. Nur leider erkennen wir das nicht. Und in 1. Mose 45, Vers 5 bis 8, da heißt es, nun seid nicht bekümmert. Das sagt er zu seinen Geschwistern. Seid nicht bekümmert. Wir würden die Tür von draußen zumachen. Wir würden genau entgegengesetzt handeln. Hand aufs Herz. Ist es nicht oft so, wenn wir ehrlich sind? Ich bin ehrlich. Ich habe schon mal gesagt, es gab Zeiten, da habe ich eine Woche mit meiner Frau nicht gesprochen. Ich habe sie gestraft, nicht einen Ton gesagt. Schrecklich, heute, wo ich das besser durchblicke und verstehe. Wie dumm war ich, so stur zu sein. Das war nicht nur stur, das war auch Stolz und Hochmut. Und werdet nicht zornig auf euch selbst, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn zur Erhaltung des Lebens hat Gott mich vor euch hergesandt. Das ist eine weise Erkenntnis. Gott hat ihn vorher gesandt. Oh, manchmal bete ich, oh Herr, lass mich doch auch weiter blicken als bis nur zum Tellerrand. Lass mich Dinge besser sehen und verstehen, damit ich besser reagieren und handeln kann. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht. Denn schon 2 Jahre ist die Hungersnot im Land und es dauert noch 5 Jahre, dass es kein Pflügen, kein Ernten gibt. Doch Gott hat mich vor euch hergesandt, um euch einen Überrest zu setzen auf Erden und euch am Leben zu erhalten für eine große Errettung. Und nun, nochmal, und nun steht hier geschrieben, nicht ihr habt mich hierher gesandt, sondern Gott. Und er hat mich zum Vater des Pharao gemacht und zum Herrn seines ganzen Hauses und zum Herrscher über das ganze Land. Was für eine Einstellung. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, was für eine Haltung hat dieser Mann, obwohl Josef in die tiefste Grube geworfen wurde, tauchte er wieder auf und bewies an denen, die ihm Unrecht getan haben. Und wie viele Menschen haben dir Unrecht getan und mir Unrecht getan? Reflektiert mal so im Laufe eures Lebens, Hans Hermann. Da gibt es viele, die auch dir Unrecht getan haben. Mit Sicherheit bin ich felsenfest überzeugt. Aber jetzt heißt es, er hatte eine außerordentliche Vergebungsbereitschaft. Oh, ich habe gesagt, Herr, schenk mir auch diese Gnade, diese außergewöhnliche Vergebungsbereitschaft meinem Peiniger, denen gegenüber, die mir übel getan haben. Ist das nicht eine gute Einstellung? Das ist die Einstellung, von wo die Bibel hier uns spricht und lehrt. Was war sein Geheimnis? Das Geheimnis von Josefs Erfolg war, und seid nicht bekümmert und werdet nicht zornig auf euch selbst, wenn du erkennst, dass Gott in seiner Allmacht aus dem Unrecht, das dir und mir angetan wurde, etwas Gutes daraus macht. Das, wenn wir das erkennen, egal was geschieht, egal in welcher Form dir Unrecht geschieht und wir ausharren und stille sind und vor Gott es bewegen, so Gott sagt, dass wir alle unsere Sorgen auf ihn werfen sollen, dann kannst du erwarten, dass Gott etwas Gutes daraus macht. Lass uns von unserer geistlichen Kurzsichtigkeit weg zur Weitsichtigkeit Gottes kommen. Und das ausleben, was das Wort Gottes sagt. Ich sage ganz oft zu meinen Geschwistern, wenn wir mehr realisiert hätten, wer wir in Christus Jesus wirklich sind, hätten wir weniger Probleme. So, ich möchte uns das so ans Herz legen, ich möchte uns nicht verurteilen, ich habe es selber für mich erkannt. Ich dachte und meinte, wo ich im Glauben stehe und musste feststellen, durch den Heiligen Geist, dass ich gar nicht da bin, wo ich meinte zu sein. Wer bin ich in Christus? Das ist eine wichtige Frage, die wir erkennen müssen. Sind wir wirklich in einer neuen Kreatur? Ich sagte zu jemand, der sagte, ja, 2. Korinther 5, Vers 17, kennen wir ja alle. Ist jemand in Christus, ist eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Ja, ist auch. Aber dann sagt er, ja, wir sind alle neu, wir haben keine Probleme mehr. Da sage ich, was hast du, keine Probleme? Warum hast du noch dieses und jenes Verhalten? Im Griechischen, ginomai, dieses Wort ist geworden, wird in Plusquamperfekt so formuliert, oder es sollte so heißen, und wird kontinuierlich erneuert. So, wir sind in einem Erneuerungsprozess, in einem Veränderungsprozess. Und den muss ich mich jeden Tag neu stellen. Ja, Herr, ich will mich verändern. Ich habe ein neues Lied in meinem Herzen. I surrender all. Ich sage, Gott, ja, ich will dir wirklich alles weihen. Und dann habe ich gesagt, aber ohne dich, Heiliger Geist, kann ich es nicht. Ich von mir, no, never, nicht, funktioniert nicht. Heiliger Geist, hilf mir, ich will dir mein Leben weihen. Gefährliche Aussage, oder? Und jetzt erwartet Gott auch was. Ja, ich bin bereit, ich will wirklich ihm mein Leben geben, damit ich so reagiere, so handelt, wie Jesus gehandelt hat. Das ist so wichtig, dass wir in diesem Veränderungsprozess einwilligen und zulassen, dass wir nicht sagen, ich bin ja schon ziemlich weit gekommen, kann ja sein, aber ich bin noch nicht zufrieden, weil ich stelle noch Macken fest. Heute Morgen kriegte meine Frau eine Mail, und zwar eine Info über Bad Gandersheim. Und sie saß dann in unserem kleinen Zimmer und da war so ein Teppich. Dieser Teppich ist so flauschig und wenn man drauf läuft, hinterlässt er Spuren. Da sagt er, pass auf den Teppich auf. Sag ich, ist der Teppich wichtiger als ich? Ist der Teppich wichtiger? Sag ich, lass doch den Fuß auf. Männer, ich weiß, Entschuldigung, Männer denken so. Sag ich, Schatz, damit sagst du, dass dir dein Teppich wichtiger ist als ich? Ich wollte mich doch nur hinsetzen und zuhören. So, kommen denn, ist alles wieder in Ordnung. Ich habe meine Hände genommen, obwohl ich Probleme mit dem Bücken habe, habe den Teppich gekämpft. Meiner Frau zuliebe habe ich mich runtergekniet. Ich bin so. Ich bin nett, ich bin freundlich, ich lasse mich korrigieren, ich habe mich, obwohl es mir schwer fiel, gebückt, den Teppich wieder gekämmt. Sag ich, so, Schatz, alles in Ordnung? Jawohl. Friede war wieder hergestellt. Ja, früher hätte ich habe gesagt, vielleicht müssen wir den Teppich rausschmeißen, dann gibt es diese Diskussion nicht. Nein, der fliegt nicht raus, der bleibt. Aber manchmal redet man so, ne? Ich bin ja immer ehrlich, aber es ist so. Du merkst, du kommst ganz schnell in eine Situation hinein, wo du vergisst, wer du in Christus Jesus bist. Das wollte ich nur damit deutlich machen. Ist so. Gott macht aus dem Unrecht, was dir angetan wird, etwas Gutes. Ist das nicht toll? Er ist so souverän. Dann kannst du aus einer Haltung der Vergebung leben. Gott hat mich vor euch hergesandt, sagt er, immer wieder. Und wenn du erkennst, dass Gott in seiner Allmacht aus deiner Situation, egal wo du drin steckst, etwas gut machen kannst, dann kannst du eine Haltung der Vergebung haben. Wir müssen es nur erkennen, verstehen, dass Gott etwas Gutes aus all dem machen will. Ist das nicht toll? Wenn du erkennst, dass Gott in seiner Allmacht aus jedem Umstand etwas Gutes machen kann, nochmal, dann kannst du die Haltung, weil es eine Willensentscheidung ist, dann kannst du vergeben. Es gibt Menschen, die leben 20, 30 Jahre in Unvergebenheit. Ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal gesagt habe, Verwandte von mir, glaube ich, habe schon mal gesagt, die Kinder reden nicht mit ihren Eltern. 5 Kinder, nur eins von den 5 ist in Kontakt mit meinem Schwager und meiner Schwester. 4 Kinder und Enkelkinder, kein Kontakt. Das ist eine Aufgabe zu beten, dass Gott Gnade schenkt, dass das wieder in eine Einheit überfließt. Das ist so, das glaubt man nicht. Wiedergeborene Menschen, die an Jesus glauben. Das ist ein Gebetsanliegen für mich. Gott zu bitten, dass er aus diesem Umstand, wo du denkst, unscheinbar, hoffnungslos, bei Gott gibt es keine hoffnungslose Fälle. Ich habe das festgestellt mit meinem Schwiegersohn. Gott tut das. Wir müssen dranbleiben. Oh, mein Bruder hier war vor, weiß ich nicht, im August, meine ich, war es, da hat er ja auch über 3 Wörter, glaube ich, betet ohne Unterlass. Ne? Betet, bleibt dran, das ist gut. Wenn du Gottes Allmacht über deine Situation, deine Umstände, vor allem Unrecht, über das Unrecht, das dir angetan wurde, akzeptieren kannst, ich gehe einen Schritt weiter, dass du es akzeptieren kannst, und wenn du ihm vertraust, Gott vertraust, dass er eines Tages aus diesen Dingen etwas Gutes macht, dann wirst du aufgrund deiner Vergebungshaltung seinen Segen erfahren. Das ist toll. Das ist toll. Mich begeistert dieses Wort. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wir kennen auch Römer 8:28, das haben wir x-mal gelesen. Ne? Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Richtig? Jetzt kriegst du die Diagnose Krebs. Wow! Da fängst du an, nachzudenken. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Ich höre das so oft, sage ich, was machst du, wenn du eine Hiobsbotschaft erhältst? Sagst du immer noch, alle Dinge werden dir zum Besten dienen, oder kommst du ins Schwimmen? Als ich damals hörte, ich habe einen Tumor in meinem Kopf, da habe ich an alles andere gedacht, aber nicht, dass es mir zum Besten dienen wird, in dem Moment zumindest. Ich glaube, wir sollten hier ein bisschen vorsichtiger sein und weise. Wie oft kommen Geschwister zu einem, du lebst so am Existenzminimum, weil du im Moment so down bist, und dann sagen sie, ja, alle Dinge werden dir zum Besten dienen. Sagen wir doch das mal dem kleinen Jungen, der von vier Männern vergewaltigt worden ist. Oder das Mädchen. Erzählen wir das mal dem Jungen. Alle Dinge werden dir zum Besten dienen. Ist das nicht ein Hohn? Sind wir ein bisschen mitleidig, haben wir ein bisschen Verständnis und werfen den Leuten nicht, wenn die schon unten sind, so ein Vers am Kopf, sondern sagen, Bruder, Schwester, ich gehe auf die Knie und bete, dass deine Situation sich verändert. Das ist unsere Aufgabe. Das steht im Römer 8:28 und ich sage, das ist eine Wahrheit Gottes und ich glaube, dass das stimmt. Aber wir müssen auch weise sein, zu wem wir es sagen. Später habe ich festgestellt und gesagt, all das, was in meinem Leben widerfahren ist, ist mir wirklich zum Besten geworden. Ich verstehe dieses Wort, aber viele verstehen es nicht. Wie soll ich als Christ reagieren, wenn ich Unrecht zu Unrecht behandelt werde? Die Antwort ist ganz einfach. Da Christus ungerechterweise schreckliches Leid erduldete, um die Strafe für deine und meine Sünden zu bezahlen und um die Vergebung deiner und meiner Sünden zu ermöglichen. Christus ist gelitten und hat gelitten. Für dich und für mich. Die Strafe lag auf ihm, die wir verdient hätten. Ist das nicht toll? Oh, begreifen wir das? Begreifen wir das? Dann kannst du dich darauf verlassen, dass Christus, der in dir lebt, und das müssen wir wissen, wer lebt in dir, wer lebt in mir? Das muss felsenfest sein, der dir die Kraft gibt, nicht nur dein ungerechtes Leid zu ertragen, sondern auch denen, die dich misshandelt haben, zu vergeben. Ich habe gesagt, Vergebung ist eine übernatürliche Reaktion. Und wir brauchen die Hilfe des Heiligen Geistes dazu. Aus eigener Kraft, so wie ich konzipiert und geschaffen bin, hätte ich es nie hingekriegt. Und deshalb habe ich auch mit allen Menschen Frieden. Warum? Weil die Liebe Gottes in mir drin ist. Ist das nicht toll? Jetzt sage ich noch etwas, ein bisschen Zeit habe ich noch. Und das ist wichtig, dass wir das jetzt verstehen. Und deshalb habe ich mir das wörtlich aufgeschrieben, weil das so wichtig ist. Warum müssen wir Unversöhnlichkeit überwinden? Und jetzt kommt es. Wenn du dich weigerst zu vergeben, dann bindet dich deine Unversöhnlichkeit sowohl an das erlittene Unrecht, und jetzt kommt es, als auch an den Täter, der dir Unrecht getan hat. Haben wir es verstanden? Ich lese es nochmal. Das ist wichtig, dass wir es verstehen. Wenn du dich weigerst zu vergeben, dann bindet dich deine Unversöhnlichkeit sowohl an das erlittene Unrecht als auch an den Täter oder an den, der dich verletzt hat. Und jetzt kommt es weiter. Hartnäckige Unversöhnlichkeit gräbt ein tiefes Loch, in dem wir unser verhärtetes Herz verstecken und den anderen die Schuld für unsere Unversöhnlichkeit in die Schuhe schieben. Wir leben dann in einer unnatürlichen Atmosphäre der Selbstgerechtigkeit und des Selbstmitleides. Wow. Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Und dann geht's weiter. Die erlittenen Schmerzen sind jedoch immer noch am Leben. Sie sind nicht weg, wenn es nicht vergeben ist. Auch wenn wir versucht haben, sie zu begraben, funktioniert nicht. Und weil wir sie nicht in Gottes Händen übergeben haben, werden wir, so eigenartig es auch klingen mag, dem Täter oder dem, der dir Unrecht getan hat, ähnlich. Wir werden nicht besser. Das müssen wir verstehen. Und jetzt kommt es, dem Täter nicht oder dem, der dir Übel zugetan hat, nicht zu vergeben, ist eine Sünde gegen Gott. Knallhart, aber das ist biblisch belegbar. Die dich in Gottes Augen ebenfalls zu einem Täter macht oder der dir Unrecht getan hat. Die Bibel fordert uns auf, die Sünde zu bekennen und von ihr abzulassen. Ohne Buße, ohne Vergebung werden wir nicht frei. Das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Sprüche 28, 13. Wer seine Verbrechen zudeckt, wird kein Erfolg haben. Wer sie aber bekennt und lässt, wird Erbarmen finden. Gott ist so souverän. 1. Johannes 1, Vers 9 sagt er, wenn wir unsere Sünden, wenn wir unsere Fehler, wenn wir unsere Vergehen bekennen, er, unser Herr, ist gerecht. Er ist gerecht. Er vergibt. Ist das nicht toll? Ich sage, Herr, das ist die einzigste Hoffnung, Chance, die ich habe, wenn ich eine Verfehlung begangen habe, zu dir zu kommen und zu bekennen, und du sagst, du vergibst. Du bist gerecht, du vergibst. Ist das nicht toll? Oder eine andere Übersetzung sagt, wer seine Sünden verheimlicht, dem wird es nicht gut gehen. Ist so, ne? Ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal gesagt habe, die Zeit geht immer schnell rum, ne? Ich verstehe das nicht. Ich muss mal eine andere Uhr kaufen. Neulich war ich auch da, da war ich anderthalb Stunden rum, jetzt bin ich erst richtig warm geworden. Aber es ist, wie es ist, ich akzeptiere es auch. Was wollte ich Ihnen sagen? Wer seine Sünden verheimlicht, dem wird es nicht gut gehen. Wer sie aber bekennt und dann lässt, der wird Barmherzigkeit empfangen. Das ist so wichtig, dass wir dieses Wort in uns tragen, dass wir dieses Wort haben und verstehen. Ja, wir müssen offen sein. Wir müssen transparent werden. Wir müssen einander wertschätzen und einander so annehmen. Neulich war in einer Gruppe, wo ich auch gedient habe, als Zeugnis so, und fühlte sich eine ältere Schwester über 80 angegriffen, und dann legte sie los. Es gab Zeiten, hätte ich sowas kategorisch abgebrochen, nicht zugelassen. Aber diesmal habe ich gesagt, nein, ich lasse es zu. Mein Bruder war dabei, ich lasse es zu. Dann fühlte sie sich als Opfer. Und als sie mit ihren Sprüchen zu Ende war, habe ich gesagt, du bist nicht nur Opfer, du bist auch Täter, sag ich, Schwester, du bist auch Täter. Sag ich, kann dir auch Personen aufzeigen, denen du übelst getan hast. Da wurde erstmal etwas stiller. Ja, wir sind nicht nur Opfer, wir sind auch Täter. Auch ich bin nicht nur Opfer, ich bin auch Täter. Auch ich bin in der Lage, anderen zu verletzen. Das müssen wir erkennen. Und dann sagte sie, ja, und dann noch was, du hast die Seelsorge mit mir abgebrochen. Ja, sag ich, hab ich. Sag ich, aber du musst der Gruppe auch mitteilen, warum ich sie mit dir abgebrochen habe. Auch eine Schwester, die seit 20 Jahren Dinge hochgeholt, ich will es nur mal deutlich machen, hochgeholt hat, was die und die und die ihr angetan habe. Aber sie hat nicht erzählt, was sie denen angetan hat. Und dann habe ich gesagt, liebe Schwester, sage ich, ja, ich habe die Seelsorge mit dir abgebrochen, aber ich habe einen Grund gehabt. Und der Leiter hat nach mir auch nochmal seinen Kommentar dazu abgegeben. Sag, ich habe abgebrochen, weil du nicht das getan hast, was wir als Seelsorger dir geraten haben. Wir haben gesagt, du musst Buße darüber tun und du musst loslassen, den Schmerz zulassen. Ja, das ist auch erlaubt, aber auch rauslassen und Vergebung aussprechen. Sag ich, das hast du nicht getan. Und weil du das nicht getan hast, habe ich gesagt, dafür ist mir meine Zeit zu kostbar. Die kann ich anderweitig einsetzen. Und dann hat der Leiter gesprochen, ja, das kann ich bestätigen, liebe Schwester. Das Karl-Heinz sagt auch, da habe ich die Seelsorge mit dir abgebrochen, weil du nicht dem gefolgt bist, was wir dir empfohlen haben. Es gibt Menschen, die halten Jahrzehnte fest. Und wenn du sie anprickst, dann kommt seit Jahrzehnten alles hoch, anstatt es loszulassen. Es blockiert dich. Du bist nicht besser wie der, der dir Unrecht getan hat. Das, was ich dir gerade erzählt habe, sind wir weise. Sind wir weise und wenn etwas in dein und meinem Leben sein sollte, bring es vor Gottes Thron und bekennt einander und vergebt von Herzen. Und ihr werdet merken, euer Glaubensleben stagniert nicht, sondern ihr werdet wachsen. Wenn wir in Sünde sind, wenn wir nicht vergeben haben, wird unser Glaubensleben stagnieren und wir kommen nicht weiter. Auch ich habe diese Erfahrung, diese Erkenntnis im Dezember machen müssen, wo ich über eine Sache negativ gedacht und gesprochen habe. Ich musste mich öffentlich dafür entschuldigen und hinterher merkte ich, eine Erleichterung. Das war gut, dass ich es gemacht habe. Es hat mich wieder nach vorne gebracht. Mein Glaubensleben ging wieder voran. Sind wir nicht stur? Bitten wir dem Herrn, komm mir zu Hilfe. Ich schaffe es alleine nicht. Ich brauche die Hilfe. Und ich bete das so oft. Heiliger Geist, ich brauche deine Hilfe. Komm mir zur Seite. Du bist der Beistand, du bist der Tröster, du bist der, der mich lenkt und leitet. Gib mir dieses... Ja, gib mir das, was ich brauche, wo ich Mangel habe. Und ich danke dem Herrn, dass er so gut ist und so gnädig ist. Gott segne euch. Amen.